Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, wir haben Gottesdienst und ich grüße alle, die im Netz jetzt zuhören und auch unsere Trema-Zuhörer. Einige Trema-Zuhörer sind ja heute hier, aber die kriegen es dann auch noch später, können es dann nachhören. Ja, ich freue mich. Ich freue mich über alles. Ich freue mich über Gottesdienst, ich freue mich über Gottes Wort. Und Freude, haben wir gerade schon gehört, ist also wirklich das, was uns wirklich antreibt und was wir brauchen, um im Leben voranzukommen. Wenn wir trübselig sind und depressiv werden, dann ist unser Leben nutzlos und ist also irgendwo, ja, kann nicht weitergehen. Was habe ich gelesen? Habe ich eben schon zitiert. Wer sich immer nur um sich selbst dreht, kommt nie voran, gell? Das geht natürlich auch ein bisschen um was anderes, aber wenn man depressiv ist, dann ist man ja in sich so introvertiert, dass man also ja nichts mehr nach außen wahrnimmt. Ja, wir hatten gestern Essen am Samstag. Wir hatten eine gute Besucherzahl. Und ich möchte eigentlich mal, wir hatten eben schon darüber gesprochen, wir haben, glaube ich, ein evangelistisches Wort gestern gehört. Und wir hatten ja am letzten Sonntag über das fünfte Evangelium Teil 1 gesprochen und wir machen jetzt heute eine kleine Zäsur, weil das evangelistische fünfte Evangelium Teil 2 gibt es dann vielleicht nächsten Sonntag, so Gott will. Er hat mir heute gesagt, wir machen mal ein kleines Intermezzo, damit man auch mal wieder Luft schnappen kann, denn ich glaube, das fünfte Evangelium, das ist doch ganz schön anstrengend und schwierig zu verstehen. Und da wollen wir dann noch ein bisschen nacharbeiten. Und ja, ich habe ganz durch Zufall, das fällt einem zu, ist mir aus einem Stapel von Heften ein sehr altes Heft von der Schleife aus Winterthur und unter die Hände gekommen und da habe ich einen Artikel von Katharina Benzinger gefunden und den habe ich mit Interesse gelesen und der hat mich eigentlich angespornt, dass wir heute über dieses Thema, ich zeige jetzt mal auf unser Pult, da hängen zwei Fotos dran und da geht es darum, dass uns nichts mangeln soll. Das ist also letztlich das Thema. Mir wird nichts mangeln. Den, glaube ich, den Ausspruch, den kennt jeder. Und die meisten wissen sogar, wo der steht. Das ist der zweite Teil vom ersten Vers aus dem Psalm 23. Und dieses Mangeln, was wir hier, mir wird nichts mangeln, das ist auf diesem Plakat, was ich hier aufgehängt habe, mit einem Fragezeichen versehen. Und das ist natürlich ganz interessant. Wie gehen wir damit um, wenn am Ende dieses Satzes ein Fragezeichen steht? Okay, ja, kannst hinschauen, da ist ein Fragezeichen drauf, ein goldenes Fragezeichen oder ein gelbes. Ja, und das ist, wenn uns nichts mangeln wird, dann müssen wir uns eigentlich fragen, gehört Mangel eigentlich zu unserem Leben und sind das manchmal Situationen und Lebensumstände, die uns auch überfordern. Ich habe brauchst nicht in der Bibel nachzuschauen, das steht nur hier auf dem Plakat mit Fragezeichen.
Ich weiß.
Das ist ja die provokative Frage. Und wir müssen uns eben, wenn wir diesen Mangel umwenden wollen, wenn wir also aus dem Fragezeichen ein Ausrufungszeichen machen wollen, dann müssen wir wissen, an welchen Adressaten wir uns wenden sollen. Und da hätte ich zwei Adressaten. Einmal Gott, wenn es heißt, ich bin der Gott, der dich sieht und versorgt. Der dich sieht, das hatten wir eben schon mal im Wort zum Opfer, wo Gott uns wirklich anschaut und uns mit Interesse anschaut, weil er wirklich uns ja, mit uns ja was vorhat. Und er ist begeistert über uns, er hat uns ja geschaffen. So, und der zweite, der hier in Frage kommt, das ist Jesus, der sagt, und jetzt kommen wir nicht auf Psalm 23, sondern auf Johannes 10, und zwar die Verse, die kommt später, die Verse 10 und 10b und 11. Er sagt erstmal, ich bin der gute Hirte, das sagt er in Vers 11 von Johannes 10. Und vorher in 10b sagt er, ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben, Leben im Überfluss. Und damit können wir eigentlich das Fragezeichen wegradieren hier und können ein Ausrufungszeichen reinsetzen. Denn dann ist eigentlich der Psalm 23 auch schon bestätigt. Und hier haben wir dann wirklich, wir haben keinen Mangel als Ausrufungszeichen. Ich sehe es aber trotzdem so, dass wir unser Vertrauen manchmal, dass es herausgefordert wird und dass wir wenn wir nicht unbedingt gleich den Segen vor Augen haben und den Mangel vielleicht in unserem Leben auch einmal haben, dass wir daran arbeiten müssen, um ein starkes und unerschütterliches Fundament zu bekommen. Und wenn wir mal gerüttelt und geschüttelt werden, dann dient das letztlich unserer Festigung. Aber das ist nur nicht so schön, gebe ich zu. Wir mögen diese Zeiten nicht, aber wir müssen da natürlich auch immer auf den schauen, der uns am Ende wieder da rausholt. Und Gott holt uns die Grundlagen wieder her und buchstabiert sie. Und damit wir nachher umso gewisser sind und Gott dafür preisen können, dass er vertrauenswürdig ist und er bleibt unser Versorger und bei ihm gibt es keinen Mangel.
Amen.
Das wollte ich jetzt hören. Okay? Das Ziel ist also, das Fragezeichen wegzuschaffen. Wird mir wirklich nichts mangeln? Das ist doch das Fragezeichen, was hier auf diesem Plakat steht. Und sondern es ist das, mir wird tatsächlich nichts mangeln. Und dann kann ich ein Ausrufungszeichen dahinter setzen. Einverstanden?
Einverstanden.
Und uns wird nichts mangeln, auch... Jetzt kommt ein Satz, der ist für die Welt also ein Paradoxon, aber bei Gott ist es kein Widerspruch. Uns wird nichts mangeln, auch wenn uns menschlich gesehen etwas mangelt. Das muss man erstmal runterschlucken, ne? Da ist das, weil wir den Hintergrund haben, weil Gott uns eben anschaut und mit Interesse anschaut. Das war sehr gut heute Morgen, das hat mir sehr gefallen, Frau Conny, wie du das vorher gesagt hast. Und deshalb ist das bei Gott kein Widerspruch. Schauen wir mal auf David, der ja den Psalm 22 und den Psalm 23 geschrieben hat. Das sind messianische Psalmen und da komme ich nachher noch drauf, dass dieser Ausspruch, den David dort getätigt hat, dass der auch eben schon für Jesus gilt. Also deshalb nennt man die Psalmen auch die 22 und 23 messianische Psalmen, weil sie auf Jesus hinweisen. David erlebt den Mangel auf vielen Ebenen, auf mehreren Ebenen oder fast auf jeder Ebene. Und er ist eigentlich als König ja vorgesehen. Und nun könnte man ja sagen, wenn er als König da ist, dann ist er ja bevorzugt und er ist sorgenfrei und er hat ein sorgenfreies Leben und er weiß vielleicht, wie man Mangel auf Hebräisch buchstabiert, aber so recht wahrgenommen hat er diesen Mangel noch nicht. Und das ist genau falsch, denn David hat Mangel auf jeder Ebene erfahren, körperlich, seelisch und auch geistlich. Und da wollen wir jetzt mal näher hinschauen. Der körperliche Mangel in Form von Hunger und Durst, das war auf der Flucht vor Saul. Er war ja als König gesalbt und Saul war noch König und hat ihn vernichten wollen, weil er natürlich auf dem Thron bleiben wollen. Also Saul, der Egoist, wollte seinen Widersacher, der von Gott vorgesehen war, töten. Ist ihm natürlich nicht gelungen. Und da hat er also Hunger und Durst gelitten. Dann hat er Hunger gehabt und Gott hat ihm erlaubt, aus der Stiftshütte die Schaubrote sogar zu nehmen, damit sie die als Nahrung benutzen können. Gewaltig, gell, dass das ohne Folgen geblieben ist, denn normal ist das nicht so ganz das, was folgenlos bleibt. Und er hat eine mangelhafte Unterkunft gehabt, er hat in Höhlen auf Steinen geschlafen, als Flüchtling vor den Truppen, die Saul auf ihn gehetzt hat. Seelischer Mangel. Ich würde mal sagen, der seelische Mangel ist da, wenn Samuel kommt und sucht einen König, den er salben will, und sein Vater vergisst, dass er noch einen Sohn hat, der auf dem Feld die Schafe hütet, der am Ende der König sein wird. Da könnte man doch eigentlich depressiv werden, wenn man so eine Verwandtschaft hat, die eigentlich vergessen, dass da noch ein Sohn ist, der eben dann auch noch von Gott ausgesucht ist. Das war natürlich dann hinterher das Fazit. Und die zweite Sache ist die, als er seinen Brüdern an die Front Versorgung bringen wollte, Da haben sie ihnen bösartige Motive, falsche Motive unterstellt. Und als er dann auch noch auf Goliath getroffen ist, den er besiegt hat, da haben sie natürlich ganz klar ihn verspottet und haben ihm seelischen Kummer zugefügt. Also da war der seelische Mangel. Und wenn wir an die Rückführung der Bundeslade denken, die dann freudig in Jerusalem eingezogen war, da hat seine Frau ihn verspottet und hat über ihn gelacht. Und das ist ja nun auch nicht ganz das Wahre. Der Absalom wollte selbst König werden, also sein Sohn. Und das sind so Dinge, wenn man das überlegt, ist eigentlich eine ziemlich belastete Familie, gell, die da umeinander ist. Und deshalb kann man wohl sagen, dass David schon Mangel gelitten hat, oder? Wie seht ihr das?
Ja.
Und doch erlebt er regelmäßig Versorgung. Seine Abigail, die seine spätere Frau, da könnt ihr nachlesen im 1. Samuel 25, Vers 18, was die ihm alles an die Front gebracht hat. Da steht also von 200 Broten und 2 Krüge Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Maß Röstkörner und hunderte Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Das hat die Frau ihm alles gebracht, damit er im Kampf gut versorgt wird. Das ist doch auch, ist es nicht toll? Da kommt die Versorgung raus. Und wenn wir den geistlichen Kampf nehmen, dann haben wir, da mutet Gott eigentlich David jede Menge zu und erspart ihm eigentlich die Verzweiflung nicht, dass er wirklich dann auch zu diesem Ausspruch kommt, der in Psalm 22 zu lesen ist, auch am Anfang des Psalm 22, da lese ich euch den Text vor: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Das sind die Verse 2 und 3 aus Psalm 22. Wie passt das nun dazu? Mir wird nichts mangeln. Wie passt diese Aussage zu mir wird nichts mangeln? Gell? Geht nicht. Die geht da nicht rein. Und doch ist es so, dass David da etwas bewusst wird, dass er ein Ausrufungszeichen hinter die Formulierung, mir wird nichts mangeln, die er ja im Psalm 23 im ersten Vers, im zweiten Teil ausspricht. Aber warum hat der Vers, der hat ja noch einen ersten Teil, und der erste Teil, da erkennt er plötzlich, der Herr ist mein Hirte. Und da schlägt bei ihm die Meinung aus dem Psalm 22 um. Und wenn ich vorhin gesagt hatte, messianische Psalmen, diesen Vers haben wir, oder diese Worte haben wir genau gehört von Jesus am Kreuz. Mein Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? Spricht Jesus auch am Kreuz. Er hat also auch diese selben Momente gehabt. Oh, und er wusste im gleichen Moment, dass Gott ihn retten wird. Er kannte ja Gottes Plan, aber in dem Moment ist auch immer wieder, wie ich anfangs schon sagte, es ist in Zeiten, wo der Mangel, lass uns mal auf die Formulierung schauen, mir wird nichts mangeln. Zukunft. Das heißt, im Augenblick habe ich wirklich Mangel und Jesus hatte den Mangel und David hatte den Mangel, aber sie wussten beide, da ist jemand, nämlich der gute Hirte, und der schafft den Mangel weg. Wenn wir jetzt nochmal das anschauen, die Voraussetzung und die Grundlage für jede Versorgung ist, wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Oder ich kann es noch anders ausdrücken, weil der Herr mein Hirte ist, darum wird es mir nicht mangeln. Zwei Aussprüche, die wunderbar für unser Leben wichtig sind. Und wenn wir uns danach halten, dann kann uns gar nichts passieren. So, jetzt komme ich zu einem anderen Kapitel. Jetzt komme ich zu dem guten Hirten. Der Schlüssel für die Versorgung liegt in der Person des Versorgers. Wer ist unser Hirte? Ich komme mal ein paar Fragen einfach. Wie heißt unser Hirte? Zu wem gehören wir? Übernimmt er Verantwortung und Versorgung für uns? Und jetzt habe ich was mitgebracht. der Richard schon kennt? Wisst ihr, was das ist? Das musst du jetzt beschreiben, Conny. Sonst wissen unsere Zuhörer nicht, was ich mir gerade in die Ohren gesteckt habe. Oder soll ich es machen? Ich habe Ohrmakeln für Schafe mitgebracht von unserem Schäfer. Und ich habe die an meine Ohren gehängt. Und ich habe damit dokumentiert, wer mein Versorger ist und wer Verantwortung für mich übernommen hat. Denn auf diesen Makeln steht unsichtbar, ich darf es nicht rausschreiben, weil es Originale sind, die muss der Schäfer zurückhaben. Da steht Jesus drauf. Okay? Ich bin also Schaf von dem guten Hirten und er hat Verantwortung für mich. Okay?
Ja.
In der Schafherde hat jedes Tier Ohrmakeln. Und der Schäfer, der ist der Besitzer. Der ist nicht nur der Besitzer, der ist sogar der Eigentümer, wenn man so will. Und er ist für den Zustand der Herde und für die Qualität der Tiere verantwortlich. Und das ist an der Herde ablesbar. Und David, der selbst ja nun ein Hirte war, der kannte die Prinzipien. Und der hat sich um jedes einzelne Tier gekümmert und hat die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Tieres im Blick gehabt. Und unser großer Gott, der Jahwe, der ist auch ein guter Hirte. Und wenn wir an das Volk Israel schauen, auf das Volk Israel schauen, er hat in der Wüste sie mit Manna und Wasser versorgt und hat jeden von seinen damaligen Kindern, sage ich mal, von dem Volk Israel, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind im Blick gehabt. Wir haben ja vorhin über den Johannes 10 schon gesprochen. Und jetzt möchte ich die Conny bitten, dass sie uns einfach mal die Verse Johannes 10, die Verse 10 bis 11 und die Verse 27 bis 29 vorliest. Und den 30 nehmen wir dann anschließend.
Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben.
Mhm.
Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen.
Amen. Ist das nicht interessant, was Jesus sagt? Und das deckt sich mit dem Psalm 23. Und wenn wir diese, ich lasse den 30 nochmal aus, wenn wir diese Ohrmarken dieses Hirten tragen, die da, gell, dann sind wir angeschlossen an die Fülle der Versorgung unseres großen Hirten. Er hat Leben in Fülle versprochen, genau wie wir eben gelesen haben. Und er wird das Versprechen halten, weil in ihm ja bereits die ganze Fülle ist. Er ist ja die Fülle und er gibt sie uns gerne. Und daran ändert auch nichts, wenn in unserem Leben manchmal wir Erfahrungen mit Mangel machen müssen. Und schauen wir mal auf das Volk Israel in der Wüste. Sie hatten keine Früchte und kein Gemüse. Aber sie hatten Manna und Wachteln. Und als David auf der Flucht war, da hatte er auch Mangel. Er hatte Mangel an seiner Familie, er war nicht zu Hause, aber er hatte in seiner Abgeschiedenheit in den Höhlen, hat er treue Freunde und Unterstützer. Also es war immer eine Versorgung da, obwohl auch ein Mangel da war. So, und jetzt muss ich meine Ohrmarkern wieder abnehmen, obwohl ich immer noch ein Schaf bin und ich bin... Ja, ich bin ja, habe ja eine Doppelfunktion, ne? Ich bin ein Schaf und ein Hirte. Gell? Das ist, einmal bin ich ein Schaf von Gott und von Jesus und gleichzeitig habe ich auch eine Herde zu betreuen. Und wenn ich an gestern denke, ich muss eigentlich sagen, wir haben doch die Herde gut versorgt. Wir haben etwas getan, was haben wir eigentlich getan? Wir haben ihnen den Tisch gedeckt. Gell? Und wenn wir jetzt mal auf den weiteren Vers gucken, dann haben wir ein starkes Bild für die göttliche Versorgung. Und wenn wir eins auf unserem Bild, was hier an meinem Pult hängt, da haben wir einen gedeckten Tisch. Das könnt ihr jetzt im Netz nicht sehen, aber hier in der Gemeinde im Raum haben wir dieses Foto eines gedeckten Tisches. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Psalm 23, Vers 5. Gedeckter Tisch, wer liebt es nicht? Ist es nicht besonders, wenn in einem Haushalt oder in einer Familie, wenn man dort lebt und man wird versorgt? Und ich denke so an mein eigenes Leben. Ich habe in meinem Haus meine Praxis gehabt und ich war jeden Mittag zu Hause und es war immer der Tisch gedeckt. Immer wenn meine Familie, meine Kinder aus der Schule kamen, haben wir an einem riesengroßen, runden Tisch gesessen. Und da war eigentlich immer was los. Da war immer Stimmung und es gab jeden Tag was Gutes zu essen. Und es war immer eine Versorgung da. Und das ist auch ein Bild für die Nahrungsbeschaffung und die Zubereitung. Da ist ja der Versorger auch verantwortlich. Und es tut gut, wenn man kommen kann und kann genießen. Und genau das bietet Gott uns an. Ich habe auch noch ein anderes Bild vor mir. Ich habe meine Oma, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die waren auch in Kriegszeiten gut versorgt. Mein Großvater war Glasermeister und Malermeister, Glasermeister deshalb, weil durch Bomben viele Scheiben kaputt gehen, die er natürlich sofort wieder ersetzen musste. Da war immer Geld im Haus. Und meine Großmutter war Schneidermeisterin, da gab es immer was zu nähen und die hatte immer Geld. Und wenn wir in Naturalien bezahlt wurden, also da hatten wir immer Geld. Aber auch später, wenn ich die Oma, als sie schon verheiratet war, besucht habe, hat sie immer gesagt, Jung, du musst was essen. Und dann hat sie immer was auf dem Tisch gehabt und hat mir immer was zu essen gegeben und sie hat mit mir zusammen gesessen. Und das dritte Bild, was ich vor Augen habe, das ist in Italien. Kennt ihr das? Die Familie in Italien, wenn die zusammensitzen an einem riesenlangen Tisch. So was finde ich so toll. Da würde ich gerne mal dabei sein, aber das habe ich noch nie geschafft. Das ist einfach wunderbar, wenn die Großfamilie da zusammensitzt und die genießen. Wir haben alles auf dem Tisch, was sie brauchen. Gell? Ist es nicht toll? Jetzt habe ich aber noch einen anderen gedeckten Tisch vor euch. Wenn der Spruch falsch war, dann kam der Knüppel aus dem Sack. Aber wenn der Spruch richtig war, dann hat der Tisch sich gedeckt. Das ist das Märchen der Gebrüder Grimm von Tischlein deck dich. So. Und wenn wir dieses Bild uns vor Augen führen, dann ist das natürlich ein Traum. Es war ein super tolles Mahl und es war alles da. Aber ganz ehrlich, was Gott uns anbietet, ist doch um Welten besser. Das Tischlein, das er deckt, das ist nicht nur ein Tischlein, und zwar mit allen denklichen Speisen und guten Sachen, sondern das ist auch etwas Persönliches, was er uns als Gastgeber hinstellt. Wenn wir das Bild vor Augen haben, dann kannst du das Tischlein deck dich also wieder in den Schrank stellen. Beim gedeckten Tisch im Psalm 23 haben wir dagegen einen persönlichen Gastgeber, und der selbst mit am Tisch sitzt. Und das Beste ist, dass er nicht nur wie ein Kellner auftritt, dass er nicht nur wie ein Kellner auftritt, sondern der sich ja direkt zurückzieht, sondern der, und auf Distanz wartet, dass er wieder was auffüllen kann, sondern Gott sitzt mit am Tisch. Und was ist das beste Essen, wenn man mit liebevollem Gegenüber etwas zu sich nimmt und nicht allein am Tisch sitzen muss? Ist das nicht viel besser als das, was das Märchen verspricht? Da kann ich also... Könnt ihr noch von Friedrich II., der im 13. Jahrhundert auch etwas mal getätigt hat, der hat einfach Kinder nicht sprechen, die haben kein Wort gehört und der hat sie gequält damit und er hat dann herausfinden wollen, welche Sprache sie werden am Ende sprechen, aber die Kinder sind leider alle gestorben. Das heißt, es ist geschichtlich festgelegt. Und wenn wir jetzt heute mal sehen, dass es so wichtig ist, dass wir mit Gott am Tisch sitzen, dass er uns anschaut. Ich dachte vorhin da dran und uns sieht und sich freut, wie gut es uns schmeckt. Überleg doch mal, ist das nicht toll? Wir brauchen beides. Versorgung und den Versorger. Okay? Wenn wir das nochmal, die Ohrmarker nochmal zur Hand nehmen, die inzwischen ja nicht mehr in meinen Ohren stecken. Wir brauchen, ich sage es nochmal, Versorgung und den Versorger, die Nahrung und die Stärkung und das Gegenüber, den Gastgeber, der uns wahrnimmt, deine Worte vorhin, und dem wir unser Herz ausschütten können. Wenn ich an unseren runden Tisch damals im Norden Deutschlands denke, da kam alles, auf die Kinder kamen aus der Schule und brachten alles mit und jeder hat umeinander geredet und das war also richtig manchmal laut und jeder wollte zu Wort kommen. Aber das war einfach ein lebhaftes Miteinander und man konnte auch da das Herz ausschütten. Aber wenn wir es anders sehen, ohne diese Zuwendung können wir nicht leben. Denken wir nochmal an den Friedrich II. Wir brauchen sie für unsere äußeren und für unseren inneren Menschen, gell? Nicht um depressiv zu werden. Wir brauchen die Zuwendung, die Zuneigung. Und Gottes Tisch ist der Ort der Gemeinschaft mit ihm, wo uns ungeteilte Aufmerksamkeit von ihm, das passte wunderbar, ich komme immer wieder auf dein Wort von vorhin. Und seine Versorgung ist nicht unpersönlich, sondern sie hat ein Gesicht. Und gleichzeitig ist es auch die Einladung, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Wirklich mal auszuspannen. Wenn ich früher gegessen habe, dann habe ich 2 Stunden aus meiner Praxis mir Zeit genommen, habe meiner Sekretärin gesagt, ich esse jetzt, sie möchte kein Magengeschwür haben, stellen Sie bitte 2 Stunden keine Gespräche durch. Und das war eine Zeit der Ruhe, um auch wieder zu regenerieren und für den nächsten Tagesabschnitt Kraft zu haben. Und so ist das auch bei Gott. Er lädt uns ein und an dem Tisch sitzt er und wir haben am Ende seine Kraftquelle wieder in uns. Wir können es aber auch anders haben. Habt ihr mal bei den Sportlern gesehen, wenn die Marathon laufen? Dann steht dann seitlich so ein Tisch und dann nehmen sie schnell einen Packerl mit und eine Flasche und im Laufen essen sie und trinken dann und schmeißen es weg. Oder bei der Tour de France, da kriegen sie es aufs Rad geliefert und die Energy Drink oder was auch immer. Und das haben wir ja heute in unserer Fast Food auch, dass die Leute während der Arbeit irgendwas in sich reinstopfen und manchmal muss ich die dann fragen, weißt du eigentlich, was du da isst? Das ist ihnen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Sie stopfen das so unbewusst in sich hinein. Und Gott will genau was anderes. Gott will genau, dass wir auf seine Einladung hin uns an einen gedeckten Tisch setzen. Ich zeige nochmal auf dieses wunderschöne Foto da unten, was da alles drauf ist. Und dass wir mit ihm zusammen sind und Gastfreundschaft genießen. Ich habe mal in orientalischen Zelten war ich mal eingeladen, wenn, was die alles auftischen, was da alles steht. Mit einfachen Mitteln sind das also riesen Tabletts voll mit den leckersten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und mit vielfältigen Gerüchen und Geschmacksrichtungen. Und der Gott, wie heißt es? Der Becher fließt voll über, heißt es. Aber Gott ist nicht nur ein Gott des Überflusses beim Becher, sondern er ist in jedem Bereich, haben wir gelesen im Johannes 10, ist er der, der Überfluss uns gibt. Er ist verschwenderisch, überfließend, damit wir mit allen Sinnen leben und funktionieren können. Und dass wir uns auch durch Pausen stärken und dann mit ihm zusammen genießen können. Das war das Zweite. Das Dritte ist auch da, und das dürfen wir uns natürlich nicht vergessen, der Gastgeber garantiert uns auch den Schutz. Und wenn wir diesen Vers lesen, der ist nicht ganz so witzig, denn es heißt in dem Psalm weiter, dass der Tisch gedeckt wird im Angesicht meiner Feinde. Also die Bibel sagt, dass wir Feinde haben. Du hast welche, du. Alle haben wir Feinde, gell? Und lass uns mal diese Feinde uns ansehen. Wo stehen sie? Wie sehen sie aus? Haben sie gefährliche Waffen? Ich gucke euch an, ihr habt alle die Feinde, wo sind sie? Wie weit sind sie eigentlich vom Tisch entfernt oder von dir entfernt, wenn du am Tisch sitzt? Halten sie sich nur auf der einen Seite auf oder auf der anderen oder ist der ganze Tisch umzingelt? Die Fantasie können wir dort haben. Ist der Tisch überhaupt sicher? Aber es heißt im Wort, Gott deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und oft können wir vor lauter Feinden den Tisch gar nicht sehen. Ist es so? Mhm. Und das sind auch Zeiten, wo wir eben Bewährung bekommen, wo wir fundamental arbeiten müssen, wie die Zeiten, die wir überwinden müssen, wo wir auch wieder sagen können, Gott deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und die Feinde, da kommen wir gleich noch drauf, dass sie uns nicht überwältigen können. David war von realen Feinden umzingelt, die ihn umgeben haben. Und wenn wir auf unser Leben schauen, da habe ich ein paar Punkte. Das ist Druck, das ist Stress, Überforderung, finanzielle, gesundheitliche Herausforderungen, schwierige Beziehungen und Sorgen. Wie können wir angesichts dieser Feinde trotzdem Geborgenheit und Stärkung bei Gott erfahren? Das ist doch die Frage. Wagen wir es, an den Tisch zu gehen, uns an den Tisch zu setzen und die Feinde im Nacken zu haben und sie nicht anzuschauen? Wir wissen gar nicht, was sie vorhaben. Im Vertrauen, dass Gott diese Feinde im Schach hält. Und da ist die Garantie da. Gott ist als Gastgeber da und er garantiert unseren Schutz. Er ist größer als alles und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Das ist die Antwort auf die Frage, er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Gott hat die Kontrolle auch über diese Situation. Und ihr kennt mich ja, wenn ich sage, wenn hier mein Tisch gedeckt ist, sage ich immer, stopp, bis dahin und nicht weiter. Das ist meins und du hast nichts von meinen Sachen wegzunehmen. Das habe ich schon immer wieder mal dokumentiert. Und das ist genau das, wo er, Gott, ist der mit mir am Tisch sitzt. Und der in mir lebt, Jesus, zu dem ich sagen kann, denn du bist bei mir, vor dem fürchten sich die Feinde. Und ihn muss ich bekennen. Und vor ihm haben sie Respekt. Und vor ihm müssen sie zurückweichen. Und jeder Umstand, der uns bedroht und überfordert, muss sich beugen vor dem, der größer und stärker ist.
Amen.
Amen. Das ist das Amen der heutigen Predigt. Und deshalb sind wir mit dem Psalm 23 rundum versorgt. Wir haben keinen Mangel. Wir haben überfließende Versorgung. Und wir brauchen uns keine Angst zu machen, dass der Teufel mit seinen Kohorten als Feind auftritt und uns irgendetwas anhaben will, weil Gott größer ist als alles und stärker ist als alles in der Welt.
Amen.
Amen. Ich hatte vorhin zitiert, dass ich einen Artikel aus dem Bulletin, prophetisches Bulletin heißt das, heißt die Zeitschrift, die ich seit Jahren beziehe. Und da war die Frau Katharina Brenziger.
Brenziger.
Ich kriege das irgendwann hin, hatte ich vorhin gesagt, aber ich muss doch mal gucken. Ich habe es mir aufgeschrieben. Brenziger heißt sie ja. Brenziger. Die hat am Schluss ihres Artikels hat sie einen Segen aufgeschrieben. Und diesen Segen möchte ich euch vorlesen, weil er einfach fantastisch ist. Er ist ein bisschen länger. Ich lese ihn langsam vor. Er geht für euch. Und für mich, ich nehme ihn auch an. Ich segne deinen Geist mit der tiefen Gewissheit, dass dein Vater im Himmel dich mit seinen Augen sieht, dich kennt und weiß, was du brauchst. Deine Augen sind wieder da, die du vorhin hattest. Passt genau, okay. Heilige Geist führt doch wieder durch den ganzen Gottesdienst. Dich kennt und weiß, was du brauchst. Ich segne dich, dass du deinen guten Hirten kennst, der dir versprochen hat, dass es dir an nichts mangelt. Ich segne dich, dass du in der Tiefe weißt, du bist angeschlossen an die himmlische Versorgung mit emotionaler Kraft, körperlicher Kraft, Essen und Trinken, Kleidung, Arbeit, ein Dach über dem Kopf, sowie Menschen, die für dich da sind, wenn du sie brauchst. Gegenüber, die dir zuhören und dich wahrnehmen. Ich segne dich, dass du auch im Angesicht deiner Feinde in herausfordernden Umständen und jeder Überforderung ins Gesicht von Jesus schauen kannst, deinem Gegenüber, der dir in allen Umständen einen Tisch deckt und sich die Zeit nimmt, dir gegenüber zu sitzen und dich zu stärken mit diesem Blick aus seinen Augen. Ich segne dein Gottesvertrauen, dass es wächst, gestärkt und gefestigt wird. Ich segne dich, dass du auf dem festen Grund der Zusage Gottes stehst und du in der Wahrheit gegründet bist, dass Gott sein Wort hält, sein Versprechen nicht bricht, sondern dass der ist, von dem für immer gilt, was er zusagt, das hält er gewiss. Er hat das Volk Israel in der Wüste 40 Jahre lang übernatürlich versorgt mit Wasser und Manna. Er ist immer noch derselbe Gott. Er hat in jeder Wüste Wege und Mittel für dich zu sorgen und dir seine Liebe zu zeigen. Ich segne dich im Namen Jesu, der dein Versorger und dein guter Hirte ist. Amen.
Amen.
Und mit diesem Amen möchte ich die Predigt für heute stehen lassen. Halleluja, eine gesegnete Woche allen.